Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Und ich starte traditionell mit einem Hallo.
Ja, hallo Sebastian.
Hallo.
Schön, dich zu hören.
Ja, schön, dich zu hören, sage ich jetzt mal vorsichtig. Darf ich deinen Namen erfahren oder verrät er was über dich?
Na, der Vorname ist relativ allgemein. Das wäre Max.
Hallo Max.
Da kannst du dir nicht viel drunter vorstellen.
Ja, ist jetzt nicht so selten der Name, ist aber ein schöner Name, immerhin das. Ne? Also
vielen Dank für das frühe Kompliment und das, wo wir uns gerade erst kennen. Wo soll das hinführen heute?
Ehrlich gesagt geht es ja an deine Eltern, weil du hast deinen Namen ja nicht selber ausgewählt. Aber du, ich bin immer für angenehme Stimmung am Anfang. Wer weiß, wo das noch hinführt. Ich weiß es nicht. Deswegen gibt es von der Redaktion so drei kleine Sätze, die mich möglicherweise auf deine Spur bringen oder zumindest auf den Grund, warum wir uns heute miteinander unterhalten. Und das hier wäre der erste Satz.
Corona macht uns krank vor Sorge.
Ich habe Angst, dass sie stirbt, ohne dass ich mich von ihr verabschieden kann.
Corona bedroht unsere Existenz.
Schließen zu müssen für immer und so richtig, das ist unglaublich hart.
Weil dann fangen immer wieder die Gedanken an, was ist, wenn ich irgendwann auf der Intensivstation lande.
Okay, das geht relativ ernst los. Also es geht um die Probleme, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Und zwar verschiedenste Probleme, wenn ich das richtig verstanden habe. Also einmal ganz profan die Angst vor der Krankheit, vielleicht möglicherweise vor Folgen, vielleicht sogar vor dem Tod. Angst vor Verlust, weil Corona auch viele Existenzen gefährdet, wenn nicht auch zerstört hat. All das hat man in diesem Ton gehört. Auch Angst vor Verlust von anderen Menschen oder dass man vielleicht auch die Oma nicht mehr sehen kann, bevor sie denn vielleicht irgendwann dann doch vielleicht auch an den Folgen der Krankheit stirbt. Bist du jemand, der durch die Corona-Pandemie aktiv solche Geschichten erlebt hat, wie wir sie gerade hier im Einspieler so angedeutet bekommen haben?
Tatsächlich zum Glück nur im erweiterten Freundeskreis und überhaupt nicht persönlich. Also B ist für das, was ich tue, relativ irrelevant.
Okay.
Bei A bist du schon näher dran, wobei ich sagen muss, in dem Beispiel ging es sehr dezidiert um Corona.
Ja.
Das wäre nicht richtig.
Das wäre nicht richtig. Das heißt aber, die Corona-Pandemie hat das, was du tust, nochmal auf ein anderes Level gehoben? Oder du bist mehr beschäftigt dadurch? Oder?
Nee, tatsächlich bin ich weniger beschäftigt dadurch. Aber es hat viele Fragen neu aufgeworfen, mit denen ich mich gemeinhin beschäftige.
Ja. Okay. Hören wir mal den zweiten Satz.
Zukunftsängste zu haben, ist ganz normal. Und ich würde behaupten, dass wir sie alle haben. Wir alle machen uns von Zeit zu Zeit Gedanken über potenzielle Krankheiten, über den Arbeitsplatz, die finanzielle Sicherheit, ums Älterwerden. Normalerweise schieben wir diese Ängste einfach wieder beiseite. Dominanter können sie aber werden, wenn wir uns in Umbruchsphasen befinden.
Mhm. Okay, das heißt, das ist das im Prinzip, es ist das passiert, was du gerade schon selber angedeutet hast. Es wurde nochmal so ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene gehoben, aber es geht weiterhin um diese Ängste, die wir auch im ersten Einspieler gehört haben. Das heißt, möglicherweise beschäftigst du dich mit solchen Ängsten, also mit Zukunftsängsten und ja, vielleicht bist du sowas wie Psychotherapeut oder ich höre dich schon aufgeregt schnaufen im Hintergrund.
Es hat natürlich viele psychologische Aspekte, aber Psychotherapeut bin ich tatsächlich.
Das heißt, du bist nicht an der Praxis dran. Also ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil es ja gerade so dezidiert um die Menschen ging, die ganz nah dran waren, jetzt auch ganz nah an der Krise dran waren. Dann läge es ja auf der Hand, dass du vielleicht dich darauf spezialisiert hast, genau solchen Menschen, die mit Zukunftsängsten zu tun haben, allgemein, aber jetzt auch im Speziellen in der Pandemie zu helfen. Aber Satz 3.
Wir gehen einer Zukunft entgegen, die jeden Tag neue Gestalt annimmt. Wie wird unsere Welt in 50 Jahren aussehen? Vollautomatische Städte und fliegende Autos? Wir haben eine spannende Reise vor uns. Bereiten Sie sich vor auf das Abenteuer Zukunft.
Ja, eigentlich ein bisschen Pathos hier. So, jetzt haben wir das Wort Zukunft wirklich sehr häufig gehört. Zukunft, Zukunftsängste, Zukunftsvisionen. Du beschäftigst dich, halten wir mal fest, auf jeden Fall mit unserer Zukunft, mit der Zukunft unserer Gesellschaft.
Absolut, genau richtig.
Du hast einen wissenschaftlichen Background. Hast irgendwas möglicherweise wissenschaftlich oder studiert, was mit den Problemen unserer Gesellschaft zu tun haben könnte, was immer das auch sein könnte, von Soziologie bis, ich weiß nicht, wo könnte das ja vieles sein. Beschäftigt sich aber vor allen Dingen wirklich ernsthaft mit den Problemen und Lösungen der Probleme unserer Gesellschaft in Zukunft. Also bist sowas wie ein Zukunftsforscher, auch das kann ja vieles sein. Aber hast dich entschieden, um diese Schwere und die Skepsis, Skepsis, die ja mit der Zukunft häufig verbunden ist, zu nehmen, machst du das auf eine unterhaltsame Weise und machst das möglicherweise A, vor Publikum, aber hast vielleicht auch ein wahnsinnig unterhaltsames Buch geschrieben über unsere gemeinsame Zukunft. Das wäre jetzt mein Vorschlag an dich und du sagst mir jetzt, wie weit ich entfernt bin.
Na, du bist schon ziemlich nah dran. Also das ist, glaube ich, so eine 90-95% kann man schon
wirklich
sagen.
Wirklich? Das ist doch ein Hammer.
Ja, doch.
Damit,
also das hast du.
Damit bin ich voll und ganz zufrieden, hör mal.
Das ist ein positiver Sonntag.
Ich sag's dir. Okay, dann erzähl mir, wo liege ich richtig und wo sind die 5%, die ich nicht erraten habe?
Also, du liegst vollkommen richtig beim Thema Zukunftsforscher. Allerdings nenne ich mich nicht Zukunftsforscher, weil das sind Menschen, die sich nämlich genau damit beschäftigen, was ich nicht nur mache, nämlich mit Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Die analysieren Trends, die haben Studien und so weiter. Ich nenne mich tatsächlich Futurologe.
Futurologe, okay.
Futurologe, genau. Das ist ein Begriff, den gibt es eigentlich im Deutschen gar nicht. Deswegen musste ich den, glaube ich, auch erfinden. Das gibt es aber im Angelsächsischen. Und das ist mehr so eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Zukunft. Mhm. Da geht es eben nicht nur um diese ganzen Trends und um diesen oft in der Zukunftsforschung hast du oft so wirtschaftliche oder gesellschaftliche Faktoren sehr abgetrennt. Mhm. Und in der Futurologie oder in dem amerikanischen The Futurologists, da geht es darum, welche Möglichkeiten habe ich als Mensch und vor allen Dingen geht es darum, wie kann ich meine Zukunft selber gestalten. Mhm. Denn die meisten Menschen denken immer, Zukunft kommt irgendwo her und meistens aus China. Und das stimmt nicht. Wir gestalten unsere Zukunft selber. Und das den Menschen beizubringen und klarzumachen, das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Dann lass uns doch gerne jetzt im Laufe des Gesprächs klären, wie genau du das machst und vor allen Dingen natürlich dann auch über unsere Zukunft reden. Und dann kommt ja noch der Unterhaltungsaspekt da rein, den musst du mir gleich auch noch erklären. Jetzt freue ich mich erstmal darauf, mich mit dir über unsere Zukunft zu unterhalten und bin jetzt erstmal vorsichtig optimistisch, was die Zukunft der nächsten, sagen wir mal, 60 Minuten angeht. Hast du Nachnamen?
Maxtinius, das wäre der volle Name.
Maxtinius. Freut mich, dass wir miteinander sprechen.
Genau.
Dann lass uns doch mal genau da reingehen. Das hast du schon mal so ein bisschen angedeutet, was ein Futurologe alles so macht. Lass uns noch kurz über den Unterhaltungsaspekt reden. Also du hast gesagt, du willst nicht so ernst, so die Zahlen und die Fakten, sondern motivatorisch auch irgendwie wirken, mit einem positiven Blick in die Zukunft. Wie machst du das genau? Was machst du anders als derjenige, der sich als Zukunftsforscher bezeichnet? Weil von dem hast du dich ja eben abgegrenzt.
Genau, also das ist bei den Zukunftsforschern so, die haben meistens so sehr viele Charts mit sehr vielen Zahlen da drauf und die meisten Menschen können sich sowas eigentlich gar nicht merken. Mhm. Und ich habe es dann immer so ein bisschen irgendwann festgestellt, dass es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die wollen gerne in die Zukunft, die haben aber keine Ahnung wie. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich, weil wenn du den ganzen Tag irgendeinem Job nachgehst, beschäftigst du dich nicht den ganzen Tag mit der Zukunft. Das heißt, du weißt über viele Technologien, über viele Möglichkeiten, die da auf dich zukommen können, natürlich nicht Bescheid. Mhm. Und dieses natürlich aber Bescheidwissen, das wollte ich dann machen. So, und dann habe ich irgendwann, ich bin kein großer Fan, aber ich habe irgendwann mal eine Mario Barth-Sendung gesehen und habe gesagt, boah, klasse, da sitzen irgendwie 85.000 Leute in so einer Halle. Und hören dem zu, wie wäre es denn, wenn wir da mal mit diesen Menschen über Zukunft reden? Mhm. So, jetzt habe ich, wenn du das gleich fragst, keine 85.000 Leute bei mir. Im Großen und Ganzen ist es schon toll, Menschen auf eine Art und Weise zu begeistern und die mitzunehmen und denen Inhalte zu geben. Und da den Menschen Inhalte auf eine Weise zu geben, dass sie die auch mit nach Hause nehmen, sagen, pass mal auf, damit kann ich jetzt was anfangen. Das kann ich jetzt auch mal meiner Familie weitererzählen. Damit kann ich Freunden begeistern und ich lerne einfach, was es heißt, diese Zukunft jetzt selber gestalten zu können. Wie muss ich denken? Wie muss ich agieren? Was muss ich anders machen als bisher? Und dafür gibt es einfach noch niemanden, der das in Deutschland macht. Und da habe ich dann irgendwann ich bin da so durch Zufall natürlich, wie immer im Leben, kommt man da rein, vielleicht auch nicht Zufall. Jedenfalls hat es wahnsinnigen Spaß gemacht und jetzt gibt es drei große Zielgruppen. Das eine ist tatsächlich die breite Bevölkerung, dafür mache ich halt wirklich eine Unterhaltungsshow. Mhm.
Das heißt, du also wirklich irgendwie draußen in der Welt, du gehst in, weiß ich nicht, Veranstaltungshallen, stellst dich auf eine Bühne und hast ein Programm.
So der Plan, in diesem Jahr hat es noch nicht geklappt.
Ja, klar.
Zumindest mit dieser Form nicht, aber grundsätzlich ist das so. Mhm. Und da gibt es auch zwei Formate, die wir da machen und das ist wirklich sehr lustig, das ist sehr spannend, unterhaltsam, da laden wir dann auch ein paar Gäste ein. Das sind auch nicht nur so die großen Bekannten, die man dann hat, das sind auch manchmal ganz normale Menschen, weil auch die haben, wie du ganz zu Anfang im ersten Satzbeispiel oder im zweiten hattest, Zukunftsängste haben die, das ist normal. Und da kann man aber auch was, ja, nicht gegen machen, sondern man kann einfach gucken, wie kann ich aus Ängsten einfach meine Möglichkeiten rauskristallisieren? Wie kann ich für mich erkennen, wie kann ich Zukunft gestalten? So, das ist der eine große Teil. Der andere richtet sich tatsächlich an Regionen. Da ist es so, dass viele Regionen einfach nicht wissen, wie sie die Digitalisierung bei sich umsetzen sollen. Die haben einfach so eine Idee, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie Breitbandnetz verlegen und dann müssen wir irgendwie da ganz viele WLANs freischalten und wir brauchen einen Coworking Space, das ist meistens auch der Fall. Aber wie funktioniert eigentlich Regierung zusammen mit Bevölkerung, mit Gesundheitssystem, mit Mobilität, mit Stadtentwicklung, mit Innenstädten? Das heißt, diese ganzen Szenarien, wie sich eine Stadt der Zukunft darstellt. So, und der dritte große Bereich, das ist, da geht es dann an Unternehmen aus allen möglichen Branchen, um denen einfach zu zeigen, wie verändert sich diese Gesellschaft, wie werden sich Städte, Leben, Lebensweisen in Zukunft verändern und wo siehst du heute Chancen und Möglichkeiten, da in die richtige Richtung zu gehen.
Klingt spannend. Dann erklär uns doch noch gerade kurz, was ist denn dein Background, sodass du überhaupt irgendwann mal auf die Idee gekommen bist, ich werde jetzt Futurologe.
Der Background ist wahrscheinlich bei mir in der frühen Kindheit hat er schon angefangen, glaube ich. Da wollte ich mich immer mit Zukunft beschäftigen. Allerdings immer hatte ich so diesen Eindruck, irgendwas läuft in dieser Gesellschaft falsch. Und ich wollte es irgendwie anders machen. Und da gab es damals, ich weiß nicht, ob dir Wolfgang Mewes noch was sagt, der hat mal sowas gemacht, eine engpasskonzentrierte Strategie nannte sich das damals, wurde damals über die FAZ und so weiter vertrieben, also noch in den, wann war das, in den 80er Jahren.
Nee, bin ich raus.
Das war die erste Betriebswirtschaftslehre, die den menschlichen Faktor so richtig mit einbezogen hat. Das heißt, wie fühlen Menschen sich? Wie reagieren die, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden? Und wie viel wert ist eigentlich ein positiver Impuls von Menschen, ein positives Mindset? Wie kann ich das wunderbar auch einsetzen, um damit vielleicht auch eine bessere Workflow zu erzielen, ein besseres Ergebnis zu erzielen? Und das hat mich sehr begeistert. Nichtsdestotrotz wollte ich dann Jazzpianist werden.
Okay.
Weil ich ehrlich gesagt das nirgendwo gefunden habe und bin dann auch, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da bin ich aufgewachsen in Essen und ich war da ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ich war noch besser übrigens im Vermitteln von Bands. Das hätte mir damals vielleicht schon zu denken gegeben. Naja, wie auch immer, ich bin ja dann nach London, weil ich gedacht habe, wenn du Jazzpianist werden willst, dann musst du nach London. San Francisco wäre die Alternative gewesen. London war da ein bisschen näher. Dann bin ich da angekommen und habe ich ganz schnell festgestellt, oh fuck, die sind hier so viel besser als du. Und ich habe dann für mich beschlossen, das lassen wir mal bleiben. Und dann habe ich tatsächlich ein Unternehmen gefunden, was diese Werte, von denen ich immer geträumt hatte, relativ gut gelebt hat. Und das war damals in London The Body Shop von Anita Roddick gegründet. Damals die größte Drogeriekette der Welt mit über 6.800 Filialen. Das habe ich ja später herausgefunden. Mhm. Für mich war damals einfach nur wichtig, die machen keine Werbung, die sind gegen Tierversuche, die sind für Frauenrechte, die sind gegen Umweltverschmutzung, die haben eine völlig neue Form des betriebswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Denkens, da musst du hin. Und das hat dann auch halb geklappt, also ich habe dann da so ein bisschen ausgeholfen, weil ich habe dann irgendwie keinen richtigen Job gekriegt, aber ich stand erstmal 2 Wochen vor der Tür und habe gewartet, bis Anita Roddick kommt und ich wollte sie unbedingt treffen. Heute würdest du wahrscheinlich verhaftet werden, wenn du dich irgendwo 2 Wochen hinstellst. Damals haben sie mich dann reingebeten, Kekse gegeben, ich habe dann auch mal irgendwie die Post weggebracht und so. Ja, dann kam sie also und dann habe ich sie auch irgendwann dann getroffen, dann hatten wir uns unterhalten und dann hatte sie so ein paar kleinere Aufgaben für mich und das war irgendwie sowas wie pass mal auf, Max, da hinten sind so eine Karte, irgendwann rief sie mich mal an, so eine Karte, da sind so ein paar indische Dörfer, 3 Stück genau gesagt, und die haben keine Toilette, die haben keinen Sanitätsraum und keinen Schulungsraum. Bitte kümmere dich darum, dass die das bis Ende des Jahres haben, war glaube ich Mai oder so. Das denn jetzt anstellen. So. Ich dachte, ja, lasst euch was einfallen. Dann haben wir irgendwie so gab es schon, aber wir haben sie dann noch ein bisschen optimiert und perfektioniert, so Fuzzi-Roller. Hinter diesem lustigen Begriff verstecken sich Holzstücke, die so gefräst sind und die kannst du auf den Boden legen und rollst dann deine Füße darüber und massierst die dann. Ja, so und nach ein paar Monaten hatten die dann eben alle ihre Räume da in den 3 Dörfern und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, boah, wow, du kleiner Max kannst Zukunft von Menschen verändern. Das ist ja der Hammer. Das wollte ich weitermachen und da bin ich dann immer weitergegangen in verschiedensten Berufen. Meine Eltern hatten dann leider Gottes die Idee, ich sollte noch irgendwie was in der Ausbildung machen oder so. Ich wollte gar nicht. Und bin dann tatsächlich nach Hamburg gekommen und habe dann da eine Ausbildung angefangen. war dann damit sehr unglücklich, dann hat das sich geändert, dann haben wir das ein bisschen umgestellt und dann ging es auch irgendwie ganz gut.
Was war das für ein Bereich?
So, und da, das war in der Werbung, hm. Das war damals eine ganz große, bekannte Werbeagentur in Hamburg, die, wo ich wusste, die bilden, glaube ich, gar nicht aus. Und dann haben sie es doch gemacht und dann fanden sie, glaube ich, das mit Anita Roddick ganz gut und ich hatte auch noch ein paar andere Leute in London kennengelernt und London Werbeszene und so weiter war wohl ohnehin irgendwie ein ziemlicher Hammer, also haben sie mich dann genommen. Und naja gut, und dann bin ich da reingekommen und habe dann auch sehr viele Projekte machen dürfen, die tatsächlich in so eine Richtung gingen, die Welt ein bisschen zu verändern. Also das hat mich sehr gewundert in der Agentur. Und so bin ich dann immer tiefer in diesen ganzen Bereich reingekommen. Und hinterher in Unternehmensberatung natürlich gearbeitet, was man alles so tut, wenn man jung ist. Mhm. Also man hab dann hinterher noch, ich glaube, das war der erste nachhaltige Tech-Investor in Deutschland, also für nachhaltige Technologie, mhm. Investmenthaus, mit aufgebaut, mit ein paar lustigen Leuten. Und dann habe ich auch irgendwann den Lebensmittelhandel noch ein bisschen reformieren dürfen, weil dann irgendwie, ja, Ernährung ist ein wichtiges Thema der Zukunft, hm. weil wenn wir merken, dass sich unser Umfeld verändert, dann verändern sich auch unsere Ernährungsgewohnheiten und die Art und Weise, wo wir das herbekommen. Wir machen uns auf die Suche und da gab es eine ganz schöne Idee von ein paar Leuten und da bin ich dann mit eingestiegen und dann haben wir irgendwie 8 Jahre lang Lebensmittelhandel noch gemacht. Parallel habe ich aber eben immer diese Idee des Futurologen weiterentwickelt und Vorträge gehalten und alles Mögliche dazu gemacht. Aber so bin ich halt dazu gekommen. Also wenn du jetzt ganz genau gefragt nach dem wissenschaftlichen Hintergrund, ja. Richtig gelernt habe ich nichts.
Ja, mein Gott, das, es geht ja nicht wenigen so und trotzdem ist da ja ganz viel in diesem Bereich, in dem du unterwegs gewesen bist. Das heißt, gelernt hast du wahrscheinlich schon eine ganze Menge, halt nur nicht auf dem Papier, ne?
Ich habe irre viel gelernt und das ist auch das, was ich heute, ich kümmere mich auch sehr viel im Bereich Bildung, machen wir ja wahnsinnig viele Aktionen, in denen ich mit dabei bin und da geht es einfach auch darum, dass dieses klassische Lernen, das, was wir da heute als solches bezeichnen und diese Abschlüsse, die sind ja auch im Prinzip nichts wert, weil meistens haben die Leute das für den Abschluss irgendwie gemacht. Und was heute gar nicht mehr so opportun ist, das ist selber Erfahrungen machen im Leben. Und ich hatte auch übrigens 10 Jahre lang einen Lehrstuhl für Innovation und Konzeption. Und da war ich zu Anfang auch Professor, bis denen dann aufgefallen ist, boah Max, ey, du hast überhaupt keinen Hochschulabschluss, kannst du eigentlich Professor sein? Nee, ich glaube nicht, aber du kannst Leiter des Lehrstuhls sein. Naja gut, okay, dann war ich also das sind so Sachen, die beschreiben mein Leben eigentlich immer ganz gut. Also ich habe einfach, das habe ich auch durch Anita Roddick relativ schnell gelernt, mach erst mal, weil wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Das heißt, wenn du da irgendwie sitzt und redest, passiert auch nichts, weil du kannst Zukunft nur genau in einem einzigen Moment verändern und das ist der Moment, in dem du jetzt etwas tust. Alles andere ist halt nur Geschwätz. Ne? Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto geworden.
Und damit bist du ja wahrscheinlich auch schon mittendrin in der Fragestellung, was wir so alles mit unserer Zukunft anstellen können, weil das könnte ja auch eine Antwort sein für jemanden, der dich dann irgendwo mal fragt, Max, hey, was soll ich denn mit meiner Zukunft machen? Vor allen Dingen sie anfangen selber zu gestalten und zwar jetzt ist dann wahrscheinlich die erste Antwort, bevor man in die Details geht, oder?
Das ist die erste Antwort und die ist verbunden mit einer anderen wichtigen Selbsterkenntnis, bitte. Die meisten Menschen halten Zukunft für etwas, das auf sie zukommt. Das heißt, die gehen von Wahrscheinlichkeiten aus. Und wenn du jetzt irgendwie so tausende von Wahrscheinlichkeiten auf dich zukommen siehst, dann bist du in einem wahnsinnigen Stress, weil dein Körper weiß ja nicht, was kommt. Und du musst ja auf alles irgendwie vorbereitet sein. Und auf das, was du dann vorbereitet bist, du bist immer aufs Falsche vorbereitet. Weil irgendwas kommt dann doch anders, als du gedacht hast. Und dann passiert wieder irgendwas Neues. Und du bist in einer permanenten Angst. Deshalb so diese Zukunftsängste auch.
Aber ich meine, das ist ja das Grundproblem an der Zukunft. Ne? Also wenn ich mich mit Zukunft auseinandersetze und mir überlege, weiß ich nicht, ganz einfache Sachen, wo will ich jetzt die nächsten 3 Jahre wohnen? Also ist die Wohnung okay hier so? Oder suche ich mir noch eine andere? Oder brauche ich 3 Zimmer oder 2 Zimmer? Oder ziehe ich in eine WG oder nicht? So, das sind ja dann alles so Fragen, wo ich dann im Hintergrund überlege, wo bin ich denn die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Aber wissen kann ich das ja überhaupt gar nicht. Das heißt, ich mache irgendwas oder bilde mir irgendwas ein zu wissen auf und treffe auf der Grundlage Entscheidungen. Das ist ja an und für sich immer eine wackelige Nummer, oder?
Natürlich ist das eine wackelige Nummer. Aber du kannst dir ja zunächst mal auch einen Plan machen, was du überhaupt willst. Und da geht es ja bei den meisten Menschen schon mal los. Ich meine, stell dir vor, diese 3 indischen Dörfer, die hätten nicht gesagt, wir wollen einen Schulungsraum, wir wollen irgendwie eine Toilette und wir wollen irgendwie Sanitätsstation, dann wäre ja auch nichts passiert. Aber erst dadurch, dass die gesagt haben, wir wollen das unbedingt und dann der Kontakt eben damals zu The Body Shop kam und dann irgendwelche Verrückten sich da auf den Weg gemacht haben und haben sich hingesetzt mit denen zusammen und haben was entwickelt, dann passiert ja auch was.
Hm.
Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben ja selber Möglichkeiten und sehr viel Gestaltungsspielraum. Und wir können, und das ist das Tolle an dieser Gesellschaft, in der wir leben, sehr, sehr frei entscheiden, was wir machen und was wir tun. Wir konzentrieren uns aber, wenn du dir mal so ein weißes Blatt vorstellst, meistens auf irgendeinen schwarzen kleinen Punkt in der Mitte und machen an dem alles fest. Und das ist im Moment für viele Menschen Corona.
Mhm.
Und die machen da alles dran fest, ihr ganzes Leben, ihre Existenz. Und guck mal, Anfang des Jahres, ich weiß noch, Freitag, der 13. März, da ging bei mir das Telefon unentwegt. Das haben, glaube ich, irgendwie 44 Vorträge oder weiß ich wie viele Vorträge abgesagt.
Mhm.
Und da hätte ich jetzt auch sagen können, ja, damit ist jetzt die Existenz quasi im Arsch. Ne, so. Und dann hast du aber die Möglichkeit, das zu akzeptieren, aber dann erkennst du, dass um diesen schwarzen Punkt darum ganz viel Weiß auf dem Papier ist. Das sind Möglichkeiten. Das heißt, du kannst also umdenken und musst dich dann halt neu erfinden. Und dann fängst du halt an, Formate für Social Media zu probieren. Dann fängst du halt an, andere Zielgruppen anzusprechen. Dann fängst du an, halt Vorträge nicht mehr nur auf der Bühne, sondern auch nicht nur auf Zoom oder irgendwie irgendeinem Format online zu machen, sondern du fängst an, richtige Filme zu drehen.
Mhm.
Das heißt, du lässt dir was einfallen. So, und jetzt bin ich so eine Mischung aus vortragendem kleine Filmproduktion. Wir machen dann halt so echt schöne Filme zum Thema Zukunft, die werden dann anmoderiert und dann hast du danach noch eine Fragemöglichkeit. Da gibt es heute so irre tolle Tools, mit denen du das machen kannst. Und dann hast du auf einmal auch wieder 2.500 Zuschauer online und das geht.
Mhm.
Und das ist das Schöne.
Das ist natürlich auch so, vielleicht so ein bisschen eine Luxussituation eines Menschen, der mit Dingen, die in seinem Kopf sind, Geld verdient und die er auch vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise transportieren kann. Wenn ich jetzt irgendwie im Juli 2019 in ein schickes Restaurant investiert habe und im März zumachen muss, weil ich hochverschuldet bin, dann ist meine Flexibilität ja schon eher ein bisschen eingeschränkt, ne?
Das ist absolut so. Dafür gibt es aber auch gerade ein schönes Beispiel. Es gibt gerade hier in Berlin ein paar Restaurants, die haben das mit regionalen Zutaten, mit regionalen Bauern so toll gemacht, so tolle Gerichte und so tolle Produkte produziert, dass die haben jetzt, was nennen die denn hier irgendwie immer, Pantry, das ist in der Art so eine Art Shop, wo du dann Produkte des Restaurants kaufen kannst.
Mhm.
Das funktioniert dann eben auch sehr gut. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise mit Freunden eine Show geplant, wo es jetzt eben darum geht, wir setzen uns beim Essen zusammen. Wir haben ein tolles Restaurant, das liefert das. Alle anderen Menschen können draußen auch von diesem Restaurant bestellen.
Mhm.
Und können dann eben uns auf YouTube anschauen und können dann zu Hause mitkochen oder mitessen. So, das geht dann. Und dabei unterhalten wir uns eben über das Thema Zukunft. Das heißt, man kann sich auch da selbst neue Sachen einfallen lassen. Du hast aber natürlich recht, das trifft nicht für alle in dieser Dramatik sofort zu. Und Corona ist natürlich auch etwas, was wir jetzt erstmal lernen müssen.
Mhm.
Und wo wir ja nun auch in den vergangenen Tagen gerade wieder gelernt haben, dass das sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Was wir sicherlich sagen können, ist, das ist jetzt nicht wieder irgendwann weg, sondern das wird auch Covid-20, Covid-21 wahrscheinlich geben. Das wird sich ja auch weiterentwickeln. Das heißt also, wir haben eine grundlegende neue Situation in unserer Gesellschaft. Wir müssen uns also umstellen.
Hat das für dich was in deiner Perspektive auf die Zukunft verändert? Also, ne, wenn du jetzt viel über die Zukunft mit Menschen sprichst und vielleicht auch versuchst, Menschen Ängste zu nehmen, vielleicht auch die Angst vor einer Krankheit, die ist ja jetzt von sehr abstrakt zu seltsam nah geworden, so, ne? Oder zumindest ist alles ein bisschen näher gerückt. Und dadurch ist die Zukunft, sagen wir ab März 2020, für viele ja eine ganz andere geworden. Hat das irgendwas in dir umgestellt in der Art und Weise, wie du über die Zukunft denkst oder redest?
Nein, weil das, was wir haben, ist grundsätzlich Umschwung von einem industriellen auf ein digitales Denken.
Mhm.
Das haben wir sowieso. Und dass so eine Katastrophe wie Corona da reingrätscht, das hat jetzt zunächst mal einige Prozesse beschleunigt. Zu Anfang habe ich auch gedacht, hey, wow, wir denken vielleicht um und wir haben jetzt eine andere Sicht auf die Welt.
Mhm.
Und wir kommen mehr dahin, dass wir jetzt vielleicht mehr miteinander sind. Das war dann aber, glaube ich, auch nur so zu Anfang so eine Solidarität. Das hat sich dann hinterher dann irgendwann doch leider wieder aufgelöst in meiner Wahrnehmung. Was aber natürlich hilft, ist, eine Krise ist immer gut, wenn du in einem Umstellungsprozess bist, weil du musst halt dein Verhalten ändern. Und da haben wir tatsächlich was geändert. Wir haben das Thema Homeoffice was zunächst mal relativ klein ist, und wir haben das Thema Bildung, was eigentlich ein riesengroßes Thema ist, völlig neu für uns definieren müssen, weil es einfach in der bisherigen Form nicht mehr funktionierte und wir haben viele Fragestellungen aufgeworfen. Da sind doch ein paar Sachen passiert, die mich ja zumindest mal, ich sag mal, positiv stimmen, dass es in die richtige Richtung geht und Leute neu denken. Es gab ja diesen Hackathon der Bundesrepublik, dann gab es noch diesen Wir für Schule oder Hackathon, und da sind schon tolle Ideen mal rausgekommen, von denen jetzt auch einige umgesetzt werden. Wir dürfen uns natürlich nicht in der Sicherheit wiegen und sagen, das war's jetzt und jetzt wissen wir, wie es geht. Aber wir haben zumindest gemerkt, wir müssen einige Sachen neu denken, weil sie einfach mit digitalen Möglichkeiten anders zu lösen sind, als sie das bisher waren. Das wird jetzt zunächst mal viele Sachen betreffen und wir haben im Moment das große Glück, dass es um eine digitale Wende geht und wir irre gut informiert sind über das, was gerade passiert und welche Möglichkeiten es gibt. Und in Deutschland haben wir sowieso irre viel Glück gehabt, finde ich, mit vielen Sachen. Da kann man geteilter Meinung drüber sein, ob die nun alle in die richtige Richtung gingen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, sind wir bisher ganz gut durch dieses Thema durchgekommen. Da aber jetzt den nächsten Schritt zu gehen, das ist wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir versuchen jetzt Corona vorbeizubringen, sondern wir versuchen jetzt die Digitalisierung und die Möglichkeiten in unserem Leben zu installieren und diese anderen Strukturen, die hinter dem Denken stehen, neu zu denken und die anderen Geschäftsmodelle, den anderen Alltag, der da kommt. Ich meine, es werden sich über 80% unseres Alltags ändern durch Digitalisierung. Das war im Übergang von der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung auch schon so. Das ist also eigentlich nichts Neues. Damals zum Beispiel, es gab auf einmal die Dampfmaschine, aber das war ja nicht die Veränderung. Jetzt gibt es die Digitalisierung, das ist nicht die Veränderung. Die Veränderung war, dass die Leute auf einmal nicht mehr auf dem Hof waren, sondern in die Fabriken gingen. Dass sie zu Anfang 72 Stunden die Woche gearbeitet haben, bis sie dann alle umgekippt sind. Das heißt, es mussten Gewerkschaften gegründet werden, es brauchte Sozialgesetze. All das braucht es jetzt auch wieder. Wir müssen neue Strukturen, Regulierungen finden in diesem Leben, um mit dieser ganzen neuen Vielfalt der Technologie, die wir da haben, umgehen zu können. Und das ist im Moment die große Herausforderung. Corona ist dabei natürlich eine weitere Herausforderung. Allerdings, da wir sowieso alles neu denken müssen, ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil das können wir dann auch gleich noch mit reindenken.
Oder es wird zur doppelten Sorge, weil es ja durchaus Menschen gibt, die im Moment, wir haben es am Wochenende noch in Extremform gesehen in Berlin, Sorge haben um ihr freiheitliches Leben, einmal durch die Corona-Pandemie beziehungsweise durch den Umgang unseres Staates damit. Das ist ein schwieriges anderes Thema, aber eben auch durch die Digitalisierung und auch durch den Umgang des Staates damit, der möglicherweise auch durch Überwachung auch zu einer Beschneidung von Freiheit beitragen kann. Kannst du die Menschen verstehen, die jetzt auch natürlich gerade durch die Digitalisierung Angst haben, da vor Freiheit zu verlieren?
Natürlich verstehe ich die. Das ist ja auch, da kommt sowas völlig Neues. Du weißt gar nicht, was das ist, was das kann. Dann hörst du immer diese ganzen Berichte aus China, der Überwachungsstaat, und alle freuen sich darüber, dass jetzt irgendwie alle Möglichkeiten sind, wenn das die Stasi gehabt hätte. Da ist ja auch ein gewisser Tenor in der Öffentlichkeit, der kann einem auch nur Sorge machen. Wir denken allerdings auch vieles noch falsch und deswegen geht auch vieles in die falsche Richtung. Nehmen wir einfach mal das Beispiel der Algorithmen. Also wir sammeln den ganzen Tag irgendwelche Daten von uns und bauen Algorithmen. Die gehören aber witzigerweise nicht uns, sondern die gehören den 5 großen Companies auf dieser Welt. Weil wir das aus dem industriellen Denken her noch so gewohnt sind, dass es da irgendwie eine zentrale Einheit geben muss, die sich um diese Daten kümmert. Der Witz ist, ich darf meine eigenen Daten, die ich generiert habe, noch nicht mal verwenden. Denn wenn ich da anrufe und sage, hey Leute, schicken wir mal meine Daten rüber, dann schicken die dir eine PDF-Datei. Dann hast du irgendwie 975 Seiten PDF, so kannst du damit nicht anfangen.
Ja.
Jetzt stell dir doch mal vor, jeder Mensch würde von Geburt an seinen eigenen Algorithmus besitzen dürfen und würde den für sich in einer sicheren Cloud oder auf einem sicheren Device, wo auch immer er möchte, sammeln. So, und jetzt, heute ist Sonntag, Sonntagnachmittag setzt du dich hin und denkst dir irgendwie, boah, Mann, es ist doch irgendwie ein bisschen schlechtes Wetter heute, ich regnet vielleicht oder so, und dann gehst du irgendwie shoppen. Dann, wenn du auf einer der großen Shopping-Plattformen kommst, dann sagt dir die, kauf nicht nur das, was du gerade ausgesucht hast, sondern kauf noch die 2 Sachen. Mein persönlicher Algorithmus würde mir sagen, das tut er übrigens im Kopf zumindest, sehr oft, wenn ich von Vorträgen komme, Max, du bist gerade abgespannt, das, was du jetzt tust, ist Restspannungsabbau. Überleg dir deinen Kauf nochmal. Ja, kauf morgen, wenn du es dann immer noch haben möchtest, meinetwegen. Das heißt also, wir könnten so einen Algorithmus ganz anders einsetzen. Wir könnten auch auf unserer Plattform zum Beispiel Apps runterladen, die mit unseren Daten in der Navigation helfen, aber die Daten würden bei uns bleiben. Was noch einen ganz anderen Vorteil hätte, das heißt, die Daten hätten einen viel größeren Wert für uns. Nämlich, Unternehmen sind daran interessiert. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten dann einen Datenbroker, der könnte diese Daten verkaufen für dich. Das heißt, an Unternehmen. Das heißt, du würdest dann Geld dafür bekommen. Das hieße zum Beispiel auch, dass Familien, wo ein Elternteil zu Hause ist und das Kind erzieht, könnte mit diesen Daten dann, aber kontrolliert, er gibt die Daten frei, die er freigeben möchte, anonymisiert oder nicht anonymisiert, Geld verdienen. Wir hätten eine ganz andere Diskussion bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil wir auf einmal eine Möglichkeit für jeden Menschen haben, Daten zu generieren. Und die werden wir auch brauchen.
Ist ein ziemlich spannendes Gedankenspiel. Und das ist natürlich schon sehr kleinteilig, in was wir da so reingegangen sind. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere kleine Dinge, die zu einem großen Ganzen werden, zu unserer Zukunft. Ich würde tatsächlich gerne in dem Schritt gerade noch mal einen Schritt zurück machen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen zu verstehen, warum wir Menschen, und ich generalisiere das jetzt mal bewusst, eigentlich fast alle Angst haben vor der Zukunft. Was macht uns ängstlich, wenn wir nach vorne blicken?
Na, das ist einfach. Ich weiß nicht, was kommt. Ne? Das ist ja, deshalb hast du ja im Moment auch sehr viele Menschen, die sich, die auch argumentieren, ich hätte es gerne wieder so wie in den 70er Jahren oder wie vor 10 Jahren, aber die Welt irgendwie in Ordnung. Und gerade auch was das Klima angeht, da gibt es ja auch viele, die sagen, ja, können wir nicht wieder so leben wie in den 70er Jahren, da ging es doch. Und das sind natürlich so Sachen, die wir in der Zukunft alle nicht vorhersagen können. Aber, und das ist ja das Schöne, da kommen wir wieder auf dieses Thema Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten. Wenn ich mit Wahrscheinlichkeiten die Zukunft betrachte, was also alles passieren könnte, dann habe ich natürlich sehr viele schlechte Szenarien. Wenn sich unser Alltag zu, ich hatte das vorhin schon mal kurz gesagt, 80% ändert, heißt das ja nicht, dass er zu 80% schlechter wird. Der kann ja auch zu 80% besser werden.
Aber ich meine, wenn du gerade Szenarien ansprichst, ich meine, wir beschäftigen uns ja gerne auch mit den Schreckensszenarien, was alles passieren kann. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine nächste Pandemie? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine große Naturkatastrophe? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Meteorit uns trifft und, weiß ich nicht, Großteil der Erde? Müsste man nicht genau auch für die umgekehrten Fälle Wahrscheinlichkeiten aufstellen und sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesund alt werde? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich glücklich werde mit einer Familie oder was auch immer? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so wohlhabend werde, dass ich mir zumindest über den Kram keine Gedanken mehr machen muss. Solche Dinge.
Da hast du jetzt einen großen Teil meiner Arbeit beschrieben, weil genau darum geht es mir, den Leuten zu sagen, guck mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 120 Jahre alt werde. Sie ist so hoch wie noch nie. Also auch, dass ich über 100 Jahre alt werde. Also auch die Generation, die jetzt heute so zwischen 30 und 50 ist, die haben alle noch die Chance, über 100 zu werden. Und zwar noch mehr als jemals zuvor. Auch die Frage nach der Lebensqualität, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zukünftig ein besseres Leben haben werde, ist viel höher als die, dass ich ein schlechteres Leben haben werde. Es ist allerdings so, wenn ich mich nicht mit der Zukunft beschäftige, nicht mit den Möglichkeiten, die darin liegen, dann falle ich irgendwann aus der Kurve der Entwicklung raus. Dann habe ich tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit zunächst mal Schwierigkeiten. Die werden wahrscheinlich irgendwann aufgefangen, aber ich habe zunächst mal Schwierigkeiten. Wenn wir uns den Beginn der Industrialisierung angucken, haben viele Leute da auch nicht unbedingt zunächst mal besseres Leben gehabt, sondern schlechteres, muss man fairerweise sagen. Auch in der Digitalisierung fliegen uns jetzt mal keine Dampfmaschinen, aber Datensätze um die Ohren. Das ist einfach so, weil die Technik noch nicht so ausgereift ist. Wenn wir das aber haben und wenn wir uns diese positiven Szenarien mal überlegen, dann kommen wir auch auf Lösungen. Und das ist das, was uns Angst nimmt. Weil wenn ich eine Lösung habe für ein Problem, dann kann ich damit auch aktiv umgehen. Dann kann ich da auch hingehen. Nur im Moment betrachten wir eben die negativen Seiten. Das heißt, ich komme nicht zu Lösungen, sondern zu immer mehr Panik. Und damit habe ich ein großes Problem für meine Vision auf die Zukunft. Nämlich, wenn ich dann Angst kriege, bin ich meistens selber schuld.
Aber das ist ja ganz spannend, oder? Also wir leben in einer Gesellschaft, die so viel Informationen zur Verfügung stehen, wie vermutlich oder ziemlich sicher nie zuvor. Also ich habe den Zugriff auf das Wissen der Welt, wenn ich das möchte, durch das Netz, also oder sagen wir mal einen Großteil. Trotzdem gibt es diese Strömungen, die auf Populismus hereinfallen, die sich schlecht informiert fühlen, die sich falsch informieren oder informieren lassen, Stichwort Fake News, und die dann eben, wie du gerade angesprochen hast, dann möglicherweise auch sich Sorgen um die Zukunft machen, aber aufgrund einer völlig falschen Datenbasis, weil sie sich nicht oder schlecht informiert haben. Warum? Also wie erklärst du dir das trotz Digitalisierung? Weil Digitalisierung heißt doch Information.
Ja, Digitalisierung heißt aber nicht Erfahrung. Und das ist etwas, was wir wieder neu lernen müssen. Das heißt, wir haben zwar jetzt Wissen, aber Wissen ist nicht viel wert, wenn du nicht Erfahrung hast, es anzuwenden und nicht Erfahrung hast, es einzusenden. Das heißt, du kannst hier jede Form von Wissen generieren. Allerdings brauchst du natürlich auch eine gewisse Erfahrung darüber, ob dieses Wissen etwas wert ist. Und wenn Menschen das nicht haben, wird es schwierig. Beispiel, wir haben gelernt in unserem Leben, wenn wir vor einem Geschäft stehen, gehe ich da rein oder sage ich, naja, der Laden sieht jetzt nicht so Bombe aus. Da gehe ich vielleicht nicht unbedingt rein. Das Gleiche mit Informationen, nur dass wir da noch nicht gelernt haben, welche Information ist wertvoll, welche Information ist nicht wertvoll. Teilweise können wir es auch noch gar nicht so gut erkennen. Auch hier gibt es tolle neue Technologien für, die auch gerade alle entwickelt werden, sodass du das besser erkennen kannst. Aber wie gesagt, wir sind hier im Moment sehr, sehr am Anfang. Uns fliegt noch vieles um die Ohren. Zum Beispiel auch, es gibt noch keinen Algorithmen-TÜV. Ja, das ist auch etwas, was wir dringend brauchen werden. Nicht, weil Menschen bewusst Fehler in Algorithmen einbauen, aber weil die vielleicht irgendwas vergessen haben. Weil auch Algorithmen, auch künstliche Intelligenz wird letzten Endes von Menschen geprägt. Und wir müssen einfach hier gucken, weil das ja immer millionenfach dann angewendet wird, in welche Richtung geht das. Zum Beispiel ein Algorithmus. Ich wohne in Berlin in einem Stadtteil, der heißt Neukölln. Das ist jetzt nicht so der allerbeste Stadtteil, aber ein wunderschöner Stadtteil.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da kann man drüber streiten. Da wollen ganz schön viele Leute deshalb wohnen.
Also ich sowieso, wir haben auch einen schönen Schrebergarten hinterm Haus und so weiter. Also alles besser kann es nicht laufen. Trotzdem würden mir Banken keinen Kredit geben, alleine weil ich hier lebe. So, und das ist diskriminierend, das ist verboten. Trotzdem gibt es solche Algorithmen. Deshalb brauchen wir einen TÜV, der solche einfachen Diskriminierungen weglegt und vermeidet. Und natürlich entstehen auch gesellschaftliche Weiterentwicklungen, das Denken verändert sich. Deshalb müssen solche Sachen auch immer wieder überprüft werden. Da ist also eine ganze Menge zu tun, aber wir schaffen das, allerdings schaffen wir das nur, wenn wir uns positiv damit auseinandersetzen. Denn nur wenn wir positive Szenarien entwickeln, können wir dabei abschätzen, was muss denn alles passieren, damit das positiv bleibt und damit das positiv sein kann. Wenn ich von vornherein alles negativ mache, dann mache ich im Zweifelsfall nichts. Dann habe ich aber das Problem, dass andere was tun und dann kommt Zukunft eben doch aus China.
Jetzt könntest du auch mal zu unserem Algorithmen-TÜV werden, wenn du möchtest. Wir haben nämlich eine Tradition hier in Deinen Sonntag. Das sind die Geschichten vom Pferd, unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Da gibt es jetzt drei Geschichten, die vermutlich irgendwie irgendwas mit dir zu tun haben werden, grob zumindest. Und dein Job ist es herauszufinden, welche dieser Geschichten stimmen und welche falsch sind, beziehungsweise ist. Es ist nämlich genau eine und das ist die Geschichte vom Pferd. Der Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erklärt das jetzt nochmal viel schöner als ich und sagt vor allen Dingen, worum es jetzt geht.
Die Zukunft ist ein schwieriges Geschäft. Das wusste schon Eishockey-Legende Wayne Gretzky. Zitat:
Skate to where the puck is going, not where it has been.
Gehe nicht dahin, wo der Puck ist, gehe dahin, wo der Puck sein wird. So einfach. Gretzky hat das in seiner Eishockey-Karriere ganz gut hingekriegt, zumindest besser als seine Mitspieler, und wurde so zur lebenden Legende. Anderen fällt das mit den Vorhersagen deutlich schwerer. Drei Geschichten über Zukunftsprognosen, die so völlig daneben lagen. Zwei davon sind so tatsächlich überliefert und eine, die ist ausgedacht, also vom Pferd. Und du, lieber Maxtinius, musst raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
So, Aufgabe ist klar. Das Thema oder der Themenbereich, der sollte dir ja eigentlich liegen, ne? Das könnte was werden.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Zukunft vom Pferd.
Ja, warum auch nicht? Zukunft von Tieren können wir uns auch noch irgendwo auf den Zettel schreiben. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal in die erste Geschichte rein, dann weißt du so grob, wie es funktioniert. Hier ist Geschichte Nummer 1.
Geschichte 1. La boîte est plus morte que morte.
Unser erster Prognosefall stammt vom 24. Juni 1812. Napoleons Armee, kurz vorm Russlandfeldzug. Sein Heer war in den letzten Jahren so stark gewachsen, dass es immer wieder Probleme mit der Versorgung gab. Essen für bis zu 500.000 Soldaten? Schwierig. Plündern? Das reichte nicht mehr. haltbare Lebensmittel waren gefragt. Und so hatte sich Napoleon mit Beratern umgeben. Einer davon war Nicolas Appert, der andere sein Konkurrent Louis Bertrand. Appert hatte kurze Zeit vorher versucht, Lebensmittel durch Erhitzen und nachträgliches, luftdichtes Verpacken haltbar zu machen. In Glasflaschen und in Blech. Vorläufer der heutigen Konservendose. Französisch
Boîte.
Louis Bertrand setzt hingegen auf Sauerkraut in Fässern. Französisch
Baril.
Gigantische Mengen fermentierten Weißkohls rollte er in Fässern Napoleons Armee kreuz und quer durch Europa hinterher. Vitamin C-haltig, gesund, ein Erfolgsrezept seiner Streitmacht. Nur Sauerkraut allein ist auch keine Lösung. Appert's Methode war natürlich vielseitiger, hatte aber ein Problem. Wenn beim Konservieren Luft reinkommt, können sich Bakterien bilden wie Clostridium botulinum. Und das wiederum kann aus jedem Konservenmenü eine Henkersmahlzeit machen. Bertrand wollte jedenfalls sein Sauerkraut promoten und soll bei dem Treffen den Satz gesagt haben:
La boîte est plus morte que morte.
Stimmte aber gar nicht. Napoleon, Appert und Bertrand, die sind alle tot. Aber die Dose ist bis heute, trotz Tiefkühlkost, trotz Kimchi-Hype, quietschlebendig.
Nee, das glaube ich nicht.
Also so wurde das Sauerkraut erfunden, ja? Ist ja ein Ding.
Klingt gut, klingt gut.
Du musst dich erst am Ende entscheiden, aber okay. das wäre dein Bauchgefühl für diese Geschichte?
Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, zumal in dem Krieg, der hier auch angesprochen wurde, in den Kriegen sehr viel Sauerkraut mit Pferdefleisch gegessen wurde. Mhm. Weil sie nämlich tatsächlich nicht nur das Sauerkraut, sondern auch das Pferd. Und da gab es sehr viele Pferdeschlachter und auch Restaurants und Pferderezepte auch aus dieser Zeit, die noch überliefert sind. Also das könnte tatsächlich hinkommen.
Halten wir das schon mal so im Hinterkopf. Thema Essen, ist das ist auch eins, mit dem du dich beschäftigst, hast du eben schon mal angeschnitten. Wenn wir schon mal dabei sind gerade, Sauerkraut wird vielleicht keine so große Bedeutung spielen in Zukunft, aber inwiefern hat denn Essen was mit Digitalisierung zu tun?
Du wirst lachen, Sauerkraut spielt sogar eine sehr große Rolle, weil die Fermentierung wird gerade wiederentdeckt von den meisten Menschen und Restaurants und die fangen an, solche Prozesse wieder auszuprobieren. Und Digitalisierung, naja, wir haben natürlich immer mehr Daten und wenn man mich mal mit Bild googelt, dann findet man mich unter anderem auch mit so einer orangefarbenen Möhre im Mund. Das ist tatsächlich eine digitale Möhre.
Was?
Und diese, ja, tatsächlich. Das heißt, wir wissen, die wächst mit Blockchain auf. Das heißt, wir wissen, dass das Saatgut mindestens 4 Generationen Monsanto frei ist. Wir wissen, wie viel Licht, Luft, Wasser und so fort ist. Bei der Ernte können wir das sehen, wie viel Licht, Luft, Wasser sie bekommen hat und welche Stoffe tatsächlich drin sind. Das heißt, wie viel Carotin ist drin, wie viel Zucker, was ist genau in der Möhre, welche Enzyme. Also verschiedenen Möhrensorten sind mal mehr, mal weniger Carotin drin. Und du kannst das sehr genau definieren. Und auf der anderen Seite können wir heute sehr genau vom Menschen die Daten nehmen und können auch hier sehr genau definieren, was braucht der Organismus, um gesund zu sein, um zu funktionieren. Dadurch können wir ganz tolle neue Geschäftsmodelle natürlich entwickeln im Bereich der Ernährung, beziehungsweise die entstehen gerade schon.
Kommen wir nochmal zurück zu den Pferden. Hier ist Geschichte Nummer 2.
Gut.
Geschichte Nummer 2. Cicera la Ferde und Déjeuner.
Heißt übersetzt?
Das wird ein Mittagessen.
Klingt erstmal harmlos. Weil wir aber immer noch bei Kaiser Napoleon sind, ist klar, bei dem Mann ist gar nichts harmlos. Das mit dem Mittagessen hat er der Überlieferung nach gesagt am Abend des 17. Juni 1815. Spannender Moment in der Geschichte Europas, denn am nächsten Morgen, 18. Juni, hatte Napoleon eine Verabredung mit Arthur Wellesley, dem First Duke of Wellington, nämlich zur Schlacht von Waterloo. Dann soll er noch ergänzt haben:
Meine Herren, wenn meine Befehle richtig ausgeführt werden, werden wir morgen in Brüssel dinieren.
Auch ohne Geschichts-LK ist klar, Napoleon hat die Schlacht krachend verloren. Kein Spaziergang, kein Mittagessen. Wohl aber eine satte Fehlprognose. Historisch und lecker.
Mahlzeit. Jo, Mahlzeit.
Wirklich, meinst du das ernst?
In Brüssel dinieren. Ja, das war wohl nix. Möglich, dass er das so gesagt hat, dass diese Geschichte so passiert ist?
Halte ich eher unwahrscheinlich. Also da wäre ich jetzt erstmal skeptisch. Ich kann sie nicht so ganz einordnen. Also das Erste, da habe ich zumindest einen Bezugspunkt und weiß in etwa Sauerkraut, Pferdefleisch und so weiter. Das gibt eine Geschichte und das wurde zu diesem Zeitpunkt auch gegessen. Was jetzt hier so relevant ist, boah, du, nee, da bin ich echt.
Ja, könnte auch alles und nichts sein, ne? Das ist ich finde es auch schwierig.
Da fehlt mir auch zu viel Futter. Also da war bei der ersten mehr Futter dabei, wo man was festmachen konnte. Ich habe auch nur in Teilen verstanden, worum es eigentlich wirklich geht.
Dann arbeiten wir das vielleicht gleich nochmal im Anschluss auf. Oder aber mit Geschichte Nummer 3 wird alles klar. Und die gehören wir jetzt.
Die Bevölkerung wird unvermeidlich die kleinen Fortschritte, die wir bei der Nahrungsmittelversorgung machen, komplett übertreffen. Die Sterberaten werden steigen, bis in den nächsten 10 Jahren mindestens 100 bis 200 Millionen Menschen jährlich verhungern.
Paul Ehrlich ist von Haus aus Biologe, eigentlich Entomologe mit Spezialgebiet Schmetterling. Schmetterlinge sind ja für viele eher so ein Hobby. Und was, wenn du dein Hobby zum Beruf machst? Dann brauchst du, richtig, wieder ein Hobby. Ehrlich hat sich mit Bevölkerungsforschung und Bevölkerungswachstum beschäftigt und ein Buch geschrieben, was dann sofort mächtig eingeschlagen ist. Der Titel:
The Population Bomb.
Die Bevölkerungsbombe. Erschienen 1968 sagt Ehrlich darin massive Hungersnöte für die nächsten Jahre voraus. Sein Zitat, dass in den nächsten 10 Jahren
mindestens 100 bis 200 Millionen Menschen jährlich verhungern,
stammt von 1970. Ende der 1980er wusste man dann aber, es sollte das Jahrzehnt sein mit einer historisch niedrigen Zahl von Hungertoten. Die Zahl war um 2/3 zurückgegangen. Paul Ehrlich blieb aber bei seiner Bombenhypothese und hat sie immer und immer wiederholt. 2011 wurde in einem Interview gefragt, wie es denn ist, wenn man sich 5 Jahrzehnte mit Untergangsszenarien beschäftigt, die so nicht eintreten. Ehrlichs Antwort:
Ich trinke viel. Das hält zumindest meine Innenwelt in einem guten Zustand, wenn schon die Außenwelt den Bach runtergeht.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Ja, das ist das Problem mit der Zukunft, ne? Man kennt sie halt nicht.
Man kennt sie halt nicht. Allerdings, das ist tatsächlich eines der Phänomene, die es schon lange gibt. Das ist dieser Paul Ehrlich. Und der hat tatsächlich mal diese Studie aufgestellt und gesagt, wir werden alle verhungern. Und ist damit auch sehr oft angefeindet worden und musste sich dagegen immer wieder wehren. Er hat das bis zur Jahrtausendwende auch immer noch wieder weiter behauptet. Und er macht eigentlich den Beweis seiner Studie daran fest, dass halt jedes Jahr Milliarden Menschen hungern und auch im Hunger sehr viele sterben. Und allerdings sagt er ja, dass das eben auch in Deutschland passieren könnte. Naja.
Das ist schwierig.
Also den gibt es auf jeden Fall, den Kollegen. Und der hat das Ganze auch gemacht. Und als er seine Studie in den 70er Jahren gemacht hat, da lebten rund 4 oder 5 Milliarden Menschen, glaube ich, auf diesem Planeten. Jetzt sind es 7 bis 8. Und da sind natürlich auch viele bei verhungert. Allerdings diese große Apokalypse, die er da gemalt hat, die ist tatsächlich so nicht passiert. Und er hat irgendwann, glaube ich, mal auf die Frage geantwortet, was denn passiert mit jemandem, wenn man mehrere Jahrzehnte irgendwie eine Apokalypse vorhersagt und sie kommt nicht, sagt er, soll er gesagt haben, ich trinke viel. Aber ja.
Ja, Mensch, also das würde bedeuten, die Geschichte könntest du auf jeden Fall decken, weil du kennst sie und die würdest du dann wahrscheinlich auch glauben.
Ja, genau. Also das würde jetzt so sein, dass ich sage, die gibt's auf jeden Fall so. Auch wenn ich mich immer wieder wundere, dass ihr solche Geschichten rausholt. Aber nicht gut.
Also insofern logge ich dann quasi Geschichte 2 ein als die potenzielle vom Pferd. Und wir machen jetzt quasi die Zukunft zur Gegenwart oder die Vergangenheit der Zukunft zur Gegenwart. Wie dem auch sei, hier ist die Lösung.
Die Auflösung.
Die Zukunftsprognose von Paul Ehrlich, dass die Erde uns schon 1980 nicht mehr ernähren könne, ist nicht eingetroffen. Überliefert ist das Zitat, aber die Geschichte stimmt. Napoleon war in Sachen Waterloo völlig siegessicher. So sicher, dass er sogar aufs Mittagessen geschworen hat. Geschichte 2 stimmt ebenfalls. Geschichte 1, die ist geflunkert. Napoleon hat seinen militärischen Erfolg sowohl Konserven als auch Sauerkraut zu verdanken. Aber der Sauerkrautkönig Louis Bertrand und sein Abgesang auf die Dose, die sind völlig frei erfunden. Eben vom Pferd.
Ah, mit der schönen Erklärung kannst du diesen Schmerz, glaube ich, jetzt verkraften an der Stelle.
Siehst du, wir haben es ja kommen sehen. Ja. Wir haben es ja kommen sehen. Es musste ja so sein, aber das ist das Schöne an der Zukunft. Das Sauerkraut haben wir trotzdem.
Richtig.
Und es schmeckt. Und insofern, es ist mir am Ende des Tages vollkommen wurscht, wer es entwickelt hat. Es war ein großartiger Erfinder und ich bin froh. Ja, jetzt wäre natürlich so ein schöner Sonntagsgenuss mit Sauerkraut.
Ja.
Das ist jetzt nachher noch.
Du, das hast du auch alles in der Hand. Diese Zukunft, die traue ich dir selber zu gestalten. Da bin ich sicher, da findest du Mittel und Wege.
So einfach geht das.
Ja. Lass uns zum Abschluss noch vielleicht über die drei großen Dinge sprechen, die einem vielleicht sofort einfallen, wenn es um die Zukunft geht oder die gerade immer angesprochen werden, wenn es um die Zukunft geht, weil sich da gerade irgendwie was ändert. Und das ist sowas wie Mobilität. Ja, und so das Thema Wohnen, Leben, ne? Also wie will ich eigentlich mein Leben verbringen? Wo will ich wohnen? Wie soll ich mir das, was ich eigentlich will, noch leisten können? Nämlich gerne im urbanen Raum wohnen, wo eigentlich gerade sehr viele hinwollen, aber die Mieten oder auch generell Häuser kaufen oder was auch immer, das geht ja alles gerade durch die Decke durch. Also wie kann ich mir das Leben leisten, was ich haben will, und wie werden wir es leben? Mit Autos, ohne, mit Fahrrädern, mit Öl, guter Luft, schlechter Luft? Also was wird sich da in Zukunft verändern? Was glaubst du?
Na, zunächst mal wird es nicht so sein, dass wir immer weiter in die Städte ziehen werden. Wir rechnen ab 2025 damit, dass wir vor allen Dingen in kleinen und mittleren Städten, die gut angebunden sind, einen hohen Zuwachs haben. Also sowas, so Städte, die so ein bisschen vergessen sind heute, wie Iserlohn oder Lüdenscheid oder Hagen auch. Ne? Das sind so Dinger, wo du gar nicht mehr dran denkst, wenn du an Stadt denkst. Das sind aber Städte.
Mhm.
Und da wird sich eine Menge Zuzug hinbewegen, weil die sind gut angebunden und die haben vor allen Dingen eine Chance, Digitalisierung ganz gut umzusetzen. Was du in einer Stadt wie Berlin oder Frankfurt, die eine Bebauungsdichte von über 98 oder 99% sogar haben, kaum noch machen kannst. Mhm. Versuch mal Altbauten zum Thema digitalisiere, flexible Wohnung umzubauen, das geht fast gar nicht. Also da wird eine Menge passieren, dass Leute sich besser verteilen werden, zumindest in Deutschland, Europa. In Asien wird das noch ein bisschen anderen Trend haben, das hat aber den Grund, dass dort auf dem Land noch fast keine Strukturen sind, wo Menschen heute wirklich leben können. In Deutschland hast du überall eine gute Struktur und abgesehen von so ein paar Internetlücken und so ein paar Erreichbarkeitslücken. Da kommen wir aber wieder mit dem Thema Mobilität hin. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Land haben, dieses kleinere Städte, Dörfer auf dem Land, und du hast dann autonomes Fahren dahin, dann kannst du natürlich auf einmal Strecken bespielen, die vorher mit einer Bahnlinie einfach nicht erreichbar waren, weil da konnte man keine bauen, weil es zu bergig war oder weil es zu teuer war oder was weiß ich was, oder weil zu wenig Leute da fuhren. Und dann hast du auf einmal neue Möglichkeiten, solche Fahrzeuge einzusetzen. Und das wird massive Strukturveränderungen auch im Land haben. Und ich weiß auch von vielen Unternehmen, die inzwischen in diesen kleineren Gemeinden fast ganze Dörfer neu bauen und denken, die sehr digital angebunden sind, wo die Leute dann gleich vor Ort arbeiten können mit anderen Leuten, die auch in dem Unternehmen arbeiten, weil es einfach geht, weil du heute nicht mehr so viel umherfahren musst. Es gibt Coworking Spaces, die du nutzen kannst. Die Innenstädte in London hatten wir letztens die Diskussion mit vielen Stadtplanern, die rechnen damit bis 2025, brauchen die Unternehmen, die in London sitzen, nur noch die Hälfte der Bürofläche. Also nicht halb London steht leer, sondern ein Unternehmen, was in London ist, braucht nur noch die Hälfte des Büroraumes. Es wird dann mehrere Unternehmen da geben, aber es wird auch hier. Mit Dresden habe ich letztens mit dem öffentlichen Personennahverkehr ein tolles Seminar und Vortrag gehabt. Da ging es darum, wie werden sich Taktzeiten eigentlich verändern jetzt durch Homeoffice, fahren die Menschen jetzt morgens immer noch zwischen 7 und 9 in die Stadt? Nein, das merken die jetzt schon, dass das einfach abnimmt und sie müssen andere Busse, andere Bahnen haben. Also es wird sich massiv auch in diesem Bereich was verändern und das wird eben unseren gesamten Alltag durchziehen. Und dann wird es viele neue Jobs geben, wie vorhin haben wir ja schon ein paar angesprochen, Algorithmen-TÜV, KI-unterstützte Assistent im Gesundheitswesen. Wir werden viele Aufwertungen bekommen. Das Handwerk wird eine unheimlich große Renaissance erleben, weil industrielle Prozesse oftmals nicht mehr nötig sind. Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du mich in einem T-Shirt sehen, was in Kopenhagen hergestellt wird. Auf Mars kostet 45 Euro. Und ob es auf Mars oder nicht auf Mars ist, ist egal. Man kann es vor Ort produzieren und zunehmend versuchen sie auch, die Stoffe vor Ort zu weben. Im Moment werden die noch in Portugal gewebt, weil es in Kopenhagen nicht genug Leute gibt, die das Fachwissen dafür haben. Aber so entwickeln sich zunehmend neue Strukturen. Das Thema Globalisierung wird ja völlig neu gedacht. Globalisierung lief bisher so, dass wir weltweit produziert haben, aber das Wissen, was wir eigentlich produzieren, also den Content, den haben wir an einem Ort versucht zu behalten. Mhm. Und das dreht sich jetzt gerade um, dass wir weltweit Wissen generieren und gucken, wie kann ich dann vor Ort mit diesem Wissen möglichst effizient produzieren. Mhm. Und das sind einfach Strukturen, die ändern das gesamte Leben, machen aber auch wieder viel mehr Möglichkeiten, das Leben neu zu gestalten, gerade auch in kleineren Umgebungen, kleineren Städten, mittleren Städten. Da werden wir eine Menge bekommen. Und was ganz wichtig ist, falls nochmal irgendjemand sagt, wir werden in Zukunft alle Insekten essen, das stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Weltweit werden mehr Insekten gegessen. Das ist richtig, allerdings nur in Kulturen, die das bisher auch schon kennen. Wir hier werden das nicht tun. Wir werden halt zunehmend mehr auf das hören, was und das essen, was hier vor Ort auch wächst. Und dazu gibt es dank einer neuen digitalen Agrarwirtschaft auch viel mehr Möglichkeiten, es regional zu produzieren und möglichst sogar auch binnen 24 Stunden zwischen Ernte und Verzehr, also dass nicht mehr als 24 Stunden vergehen, Ernte und Verzehr, sodass du viel mehr Nährstoffe drin hast. Das sind alles so Sachen, damit kann ich Leben positiv gestalten.
Max Tinius ist das gewesen, er ist Futurologe. Haben wir heute auch gelernt, was das ist. Und er hat uns beigebracht, dass die Zukunft in unserer Hand liegt und vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. In deiner Zukunft sehe ich Sauerkraut. In meiner vielleicht einen ausgedehnten Spaziergang heute Nachmittag. Ich wünsche uns viel Spaß bei beidem.
Jetzt auch gleich. Spaß. Alles Vielen Dank, Sebastian.
Danke für das tolle Gespräch. Alles Gute.
Danke dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.